Ich lese zu Beginn den Predigttext. Wer die Bibel mit dabei hat, kann aufschlagen. Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 48. Matthäus 5, 43 bis 48. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Besonderes? Tun nicht die Zöllner auch also? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Soweit der Text. Er fängt an mit den Worten Jesu, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Die erste Folie. Und bei mir geht sofort die Frage auf, wer hat wann was gesagt? Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ihr sollt den Nächsten lieben und den Feind hassen. Dass wir den Nächsten lieben sollen, da steht im Alten Testament drin. In den fünf Büchern Mosen steht das schon drin. In 3. Mose 19, Vers 18 heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Dann habe ich gesucht, wo steht es? Und deinen Feind hassen. Ich habe das ganze Alte Testament durchsucht, steht nirgendwo drin. Wenn von Hass im Alten Testament die Rede ist, dann ist immer nur vom Hass der Feinde Israels gegen das Volk Israel die Rede. Niemals, dass das Volk Israel die Feinde hassen soll. Das Einzige, wo Hass gefordert ist, ist, ihr sollt das Böse hassen. Nicht die Bösen, sondern das Böse. Also die Sünde oder andere Übersetzung, das Arge. Aber niemals steht drin, dass wir irgendeinen Menschen hassen sollen. Israel wird nie aufgerufen, die Feinde Israels zu hassen. Und deren gab es sehr viele. Also ist es nicht ein Wort der Bibel, sondern ist es etwas, was die frommen Pharisäer oder ja, die Leute aus dem Volk Israel dem Wort Gottes hinzugefügt haben. Aber so steht es nicht im Wort Gottes drin. Es steht drin, ihr sollt die Nächsten lieben. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er ergänzt, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Er verschärft also das Gesetz, das durch Mose gegeben ist, indem er noch etwas hinzufügt. Indem er über das, was gefordert ist, im Alten Testament noch hinausgeht. Nicht nur den Nächsten zu lieben, sondern auch die Feinde. Meine Frau und ich, wir waren jetzt vor 2 Wochen, für eine Woche lang unten in Israel gewesen und sind durchs ganze Land gereist. Und unsere Reiseleiterin hat dann immer wieder betont, für die Juden gibt es 613 Gebote, die sie halten müssen. 613. Deswegen haben sie auch ihre langen Seidenlocken und haben ihre Bändchen, also die frommen Juden an der Stirn und dann auch an den Hauspfosten, an den Türpfosten, überall so Kästchen mit Bibelversen, damit sie immer wieder erinnert werden an diese 613 Gebote. Und was ich gemerkt habe, das Judentum ist eine Religion der Erinnerung. immer wieder erinnert an das, was gesagt wurde. Und dann hat sie gesagt, euch Christen, für euch gibt es nur 10 Gebote.
11.
Wie bitte? 11?
Ja.
Lass dich nicht erwischen.
Jesus hat noch eins.
Nur eins. Ja. Eigentlich gibt es nur das Doppelgebot, sollst Gott lieben von ganzem Herzen deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich sind es nur 2. Und darin sind alle anderen zusammengefasst. Aber sie meinte, für die Christen gäbe es 10 Gebote und für den Rest der Welt 7 Gebote. Und ich glaube, wenn ich es so richtig mitbekommen habe, sind es 7 Gebote aus den 10 Geboten, abzüglich der ersten 3, wo es um Gott geht. Ja, aber hast schon richtig gesagt, eigentlich haben wir nur 2 Gebote als Christen, Gott von ganzem Herzen zu lieben, unseren Nächsten wie uns selbst. Und den Nächsten, das sind auch manchmal die Feinde. Schon ein paar Verse vorher, wir haben schon darüber gehört, am Anfang der Bergpredigt, hat Jesus gesagt, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übertrifft, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen. Also selbst wenn ihr alle 613 Gebote einhaltet, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die, habt ihr keine Chance, in den Himmel zu kommen. Jesus sagt aber auch die Begründung, warum wir unsere Nächsten und unsere Feinde lieben sollen. Er begründet es mit dem Wesen Gottes. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Oder im Römer 5, Vers 10 heißt es, dass wir gerecht wurden, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Jesus stirbt also für die Feinde. Er hat gesagt, eine größere Liebe kann niemand haben, als er sein Leben lässt für seine Freunde. Aber Jesus selber ist sogar für die Feinde gestorben und hat uns erlöst. Gerade gestern haben meine Frau und ich ein Andachtsbuch von Wilhelm Busch gelesen, wo es darum geht, dass Jesus, als er verhört wurde von den Frommen, von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, ins Gesicht geschlagen wurde. Die haben ihm die Augen verbunden, ins Gesicht geschlagen und haben dann gesagt, prophezeie, wer hat dich geschlagen? Und sagt, das ist die eigentliche Frage, wer hat Jesus geschlagen? Im Mittelalter haben die Christen gesagt, es waren die Juden, die es ans Kreuz geschlagen haben. Und darum haben sie Juden verfolgt. Aber die Frage ist, wer hat Jesus geschlagen? Und dann sind es nicht wir mit unseren Sünden, die es ans Kreuz gebracht haben? Unsere Sünden sind die Schläge ins Gesicht Jesu. Wir haben ihn geschlagen. Und Jesus hat nicht zurückgeschlagen. Nein, er ging ans Kreuz, er ist für uns gestorben, für seine Feinde. Und hat am Kreuz noch gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier kommt das Wesen Gottes zum Ausdruck. Er ist durch und durch Liebe. Und das Hauptgebot ist auch, dass wir lieben sollen. In 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe von reinem Herzen, von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben. Also wenn ich alles zusammenfasse, die ganze Bibel zusammenfasse, die Hauptsumme, der Strich drunter, alles zusammenzähle, die Hauptsumme unter allem ist Liebe. Liebe von reinem Herzen, von gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Hat unser Bibelschullehrer gefragt, wie ist denn dein Glaube gefärbt? Baptistisch, methodistisch, von der Gemeinde Gottes, katholisch, evangelisch oder sonst wie? Wie ist dein Glaube gefärbt? Es soll ungefärbt sein, eigentlich nur von Jesus her durchdrungen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie kann ich das schaffen? Die Juden haben 613 Gebote und konnten sie nicht halten. Selbst die 10 Gebote Gottes können wir nicht halten. Wie können wir es jemals schaffen, nicht nur unsere Nächsten zu lieben, sondern auch die Feinde zu lieben? Ganz einfach. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also streng dich an. Ist es das? Nee. So nicht. So schaffe ich das nicht. Auch die Verschärfung der Gebote durch Jesus oder dass er auf das Eigentliche, auf das Tiefergehende eingeht, ist für mich keine Lösung. Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 20 heißt es, habe ich da irgendwo? Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also das Gesetz, dadurch, dass ich Gebote weiß und sie erkenne, dadurch werde ich noch nicht gerechtfertigt. Sondern die Gebote zeigen mir nur, wie tief die Sünde in mir drin steckt. Auch ein dritter Punkt, habe ich gefunden, ist keine Lösung. Wenn ich bete, Herr, schenk mir mehr Liebe zum Eugen Ackermann, Herr, schenk mir mehr Liebe zu meinem Arbeitskollegen. Ist ein Gebot, das wohl nicht, ein Gebet, das nicht erhört wird. Warum? Weil es eigentlich schon längst erhört ist. In Römer 5, Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den wir empfangen haben. Also sie ist schon da, ist schon alles, was wir zum Leben brauchen, schreibt Petrus, ist uns bereits gegeben in Christus Jesus. Wir brauchen gar nicht mehr darum bitten, wir haben alles schon. Das Problem ist, es ist ein Verstopfungsproblem. Die Rohrleitung ist verstopft, sodass die Liebe von Gott durch uns nicht zum Nächsten durchfließen kann. Wenn ich zu Hause ein Verstopfungsproblem habe, was mache ich? Ich nehme Domestos, schütte es in den Ausguss und spüle nach. Und dann löst sich die Verstopfung auf und es wird frei. Wenn ich ein Verstopfungsproblem in Sachen Liebe habe, hilft kein Domestos, dann brauche ich Dominus. Dominus, der Herr. Ich brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung. Ich muss zu Jesus gehen und sagen, Herr, du siehst, bei mir ist was verstopft. Ich muss meine Sünde ans Kreuz bringen. Herr, hier und da, das ist der Punkt, warum ich nicht mehr lieben kann. Irgendwo liegt eine Verstopfung vor. Ich muss herausfinden, was ist das Problem und das zu Gott bringen. Und der Herr löst das Verstopfungsproblem. Er ist ja für meine Sünde am Kreuz gestorben. Bei ihm löst sich das Problem. Nur so kann ich die Liebe zum Feind dann auch leben. Es ist nicht einfach. Eugen hatte die Geschichte erzählt von seinem Arbeitskollegen. Ich hatte auch so ein Problem, das ist ein paar Wochen jetzt her. Wenn jemand mir was Böses tut, da reagiere ich meistens recht sauer. Da bin ich eingeschnappt oder wie auch immer. So wie es der Eugen hier auch erfahren hat. Er wird innerlich wütend. Ich habe festgestellt, viel schlimmer ist es noch, wenn meinen Kindern was Böses angetan wird. Das ist irgendwie noch viel, viel schlimmer. Diejenigen, die Väter sind, können es wahrscheinlich nachvollziehen. So war das im letzten Jahr. Gab es Probleme, hat jemand meinem Sohnemann etwas Schlimmes angetan. Er hat ihm eine größere Geldsumme nicht zurückgezahlt, zurückbehalten. Mit, ja, eigentlich lachhaften Motiven, die eigentlich vor keinem Gericht standhalten würden. Und es hat mich wirklich sehr gewurmt. Also ich habe, es war am Abend, als der Jochen mir das mitgeteilt hat, und ich habe einen Fehler gemacht. Im Epheserbrief heißt es ja, lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe die Sonne untergehen lassen über meinem Zorn. Ich habe das also mit ins Bett genommen. Ich habe schlaflose Nächte bekommen. In der Früh hat es so richtig in mir gebohrt. Und ich habe so im Halbschlaf, habe ich mir alles Mögliche ausgedacht, wie ich es dem Mann heimzahlen kann. Alles Mögliche. Ich möchte gerade ins Detail gehen. Ihr könnt euch das selber ausmalen, was da einem da alles in den Sinn kommen kann. Da kam der erste Stopp. Halt! In der Bibel heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir haben letzten Sonntag darüber gehört. Also du kannst ihm nichts Schlimmeres tun, als das Geld, was er eben nicht ausbezahlt hat. Also von wegen Scheibe einschlagen und Auto kaputt machen und was weiß ich alles. Nee, so geht's nicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn und nicht mehr. War der erste Punkt. Amen. Versucht, wie ich das bewerkstelligen könnte. Und dann hat der Heilige Geist mir in Erinnerung gerufen, wie war es mit dem Schalksknecht? Darüber haben wir letztes Jahr irgendwann mal eine Predigt gehört, wo ein Knecht von seinem Herrn eine Riesensumme erlassen bekommt. Und dann geht er zur Tür raus und findet einen Mitknecht, der ihm nur ein paar Groschen schuldet, und er lässt den ins Gefängnis werfen. Und dann sagt Jesus, dass es dem ersten Knecht noch stärker heimgezahlt wird, wenn er nicht bereit ist zu vergeben. So ist es auch mit uns. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wird es uns noch viel schlimmer ergehen. Also, wir sollen vergeben. Hat mir ein bisschen Bauchgrimm gemacht, aber irgendwie haben wir dann durchgerungen, okay, ich will ihm vergeben. Habe das auch meinem Sohn gesagt, komm, lass gut sein, wir vergeben ihm. Und dann ging es noch weiter. Hier heißt es im Vers 44, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Gut, es war keiner, der uns beleidigt und verfolgt hat, das war eine andere Sache. Aber wir sind zum Segnen berufen. Schreibt ja auch der Petrus im ersten Petrusbrief 3,9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr auch berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Wir sollen also nicht nur, ja, Schwamm drüber vergessen, sondern wir sollen sie segnen. Die Feinde segnen. Wir beten so viel für verfolgte Christen. Immer wieder in Gebetszeiten, mittwochs, einmal im Monat, wenn wir uns zum Gebet treffen, ist oft auch ein Punkt dabei, Gebet für verfolgte Christen. Ich muss sagen, wenn ich das höre, wie meine Mitbrüder und Schwestern in der ganzen Welt, vor allem in Nordkorea im Kommunismus oder in den muslimischen Ländern, verfolgt werden. Leute, mir geht oft das Messer in der Tasche auf und ich überlege, was kann man tun, um dem Einhalt zu gebieten? Wie kann man da reinschlagen und das... Nee, reinschlagen bringt nichts. Ich habe vor einiger Zeit den Bericht gehört von Missionaren in der Türkei. Ich war ja selber auch öfters in der Türkei gewesen mit Campus für Christus. Und da wurden drei Missionare wurden da umgebracht. Und die Frau hat ein Buch geschrieben, ich habe den Mördern meiner Feinde vergeben. Als ich gehört habe, dass sie umgebracht wurden, also sie hat mir einen Stich ins Herz gegeben. Und also den Feinden vergeben, es fiel mir schwer. Aber wenn die Frau, deren Mann umgebracht wurde, das tun konnte und ihren Feinden vergeben konnte, wie viel mehr muss ich denn auch vergeben können? Jesus hat es uns vorgelebt. Ich habe erzählt, am Kreuz hat er gebetet für seine Feinde. Oder mir kam vor kurzem die Szene in Erinnerung, als Jesus gefangen genommen wurde. Da kommt der Petrus daher, zieht das Schwert und haut rein. Ganz normale Reaktion, so wie ich ja auch reagiere. Mir steigt irgendwo die Wut im Bauch und ich könnte reinschlagen, so wie der Petrus mit dem Schwert. Und Petrus schlägt dem einen das Ohr ab. Übrigens ist euch mal aufgefallen, dass der Einzige in der ganzen Szene von seinen Feinden, der mit Namen benannt wird, ist dieser Knecht. Und der heißt Malchus. Was heißt Malchus auf Deutsch? Hat die gleiche Wortwurzel wie Melek, König. M-L-C-K, Melek, König. Dieser kleine König tritt dem König aller Könige gegenüber. Und der König aller Könige heilt ihn. Er heilt ihm das Ohr, macht ihn fähig, wieder neu zu hören. Ob er gehört hat, ist uns leider nicht überliefert. Aber Jesus greift hier in die Szene ein, indem er dem Feind nicht nur vergibt, sondern ihn segnet und ihn heilt. Die Frage, wie kann ich das schaffen? Die Antwort ist schlicht und einfach gar nicht. Du kannst das nicht schaffen. Wenn die frömmsten Juden nicht in der Lage waren, ihre 613 Gebote einzuhalten, dann werden wir auch die 10 Gebote, die wir haben, auch nicht halten können. Wir können es nicht. Wir sind gar nicht in der Lage dazu, sie zu halten. Der Einzige, der es geschafft hat, war Jesus. In allem versucht wie wir, aber ohne Sünde. Er konnte es schaffen. Du kannst es nicht. Aber, und das ist die frohe Botschaft, du kannst Jesus in deinem Leben Raum geben, dass er es durch dich tut. Paulus schreibt im Galater 2,20, ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Gib Christus in deinem Leben Raum. Oder wie Paulus auch im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 22 und 24 schreibt, so legt nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen, der durch die Lüste im Irrtum sich selbst verderbt. Also den alten Adam, mich, das alte Wesen, einfach ablegen, ausziehen wie so ein Mantel, ablegen, irgendwo in die Ecke schmeißen. Dein Leben selbst, ja, nicht wertachten, leg's ab, schmeiß es weg. Wie gesagt, wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht mein Jünger sein. Das alte Wesen ablegen Und dann Vers 24, und sieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist ja das, was wir bei der Taufe auch bezeugen. Der alte Adam wird ersäuft im Wasser, der neue Adam in Christus steht auf. Er ist da in uns, er lebt in uns, wenn wir Christen geworden sind, wenn wir getauft sind, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Der neue Adam ist da. Ich muss ihn immer nur wieder anziehen. Jeden Tag, jeden Augenblick eigentlich neu. Den alten, das eigene Wesen wegwerfen, niederlegen, ablegen und Christus anziehen. Christus in uns, der schafft es, du nicht. Zum Schluss möchte ich mit euch zusammen ein Gebet noch lesen, wie diese Liebe in uns wachsen kann. Steht auch im Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Also der Heilige Geist, der muss das in uns wirken. Wir schaffen es ja nicht, aber der Geist, der uns gegeben ist, er soll es in uns wirken, Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, wie ich eben gesagt habe, den Christus anziehen, dass er durch den Glauben in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Eben, das Fundament, das ist Jesus Christus, der uns geliebt hat, der sein Leben für uns gegeben hat. Darauf muss unser Leben gegründet sein. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Also wir haben bei uns nur drei Dimensionen, hier sind sogar vier Dimensionen angesprochen. In allen Dimensionen die Liebe Christi zu erfassen. Die Liebe, die nicht nur zu meinem Freund geht, zu meiner Frau, zu meinem Nächsten, sondern auch die Liebe, die zu meinem Feind gehen soll. Die alle Dimensionen der Liebe zu erfassen. Dazu brauchen wir den Geist, dazu brauchen wir das Fundament Jesus Christus. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Ihm gebührt durch Christus Jesus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Jesus kann noch unendlich viel mehr tun. Lasst ihn durch uns auch unsere Feinde lieben. Nebenbei, ich kann zu Jesus, zu meiner Frau jetzt nicht mehr sagen, Sonja, ich liebe dich. Da sagt sie, ja, ich weiß, den Feind in den eigenen vier Wänden. Ja, durch Jesus vermögen wir viel mehr, wenn wir in seiner Liebe verwurzelt und gegründet sind, wenn er in uns Gestalt nimmt. Und darauf müssen wir immer wieder uns neu ausrichten. Amen. Thank you.